Ich lese zu Beginn aus dem Hebräerbrief im 13. Kapitel die beiden Verse 5 und 6. Der Wandel sei ohne Geld, Liebe. Begnüget euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen, sodass wir kühn sagen mögen, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten. Was wird mir ein Mensch tun? Ich darf beten. Danke, lieber Vater, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du uns deine Herzensanliegen und Aussagen in deinem Wort über die Jahrhunderte, ja mehr als zwei Jahrtausende erhalten hast und in unserer Sprache uns heute zur Verfügung stellst. Und du hast darüber gewacht, dass es so erhalten bleiben musste, wie du es wolltest. Und du hast uns Jesus Christus als den Herrn dieser Welt darin offenbart und auch als den, durch dessen Tod die Rechtslage sich so verändert hat, dass wir im Glauben an ihn teilhaben, an diesem Todesopfer und selbst nun das Leben vor Augen haben, als deine Kinder. Habe Dank für alles, was dein Wort uns darin bestätigt, worauf wir uns immer berufen können. Himmel und Erde werden vergehen, so heißt es, aber dein Wort wird nie vergehen. Und so danken wir, dass wir auch heute Abend darüber miteinander sprechen und das Zeugnis unseres geliebten Bruders hören dürfen. Und wir bitten dich, erfülle ihn mit deinem Heiligen Geist und gib uns offene Herzen, dass wir das empfangen, was du jedem von uns sagen willst. Wir preisen deinen Namen und sind offen in Jesus Christus für alles, was diese Stunde uns bringt. Amen.
Verehrte, liebe Geschwister, sich bewusst auf schwierige Zeiten einstellen und das an diesem schönen Vorsommerabend ein Thema. Aber das ist eigentlich ein Grundthema für nüchterne Christen. Viele Menschen, die im Glauben irre werden, haben das als Anlass, dass sie sagen, ich habe doch gebetet und Gott hat nicht geholfen. Ich habe ums Leben meiner Lieben gebetet und doch sind sie gestorben. Und wir vergessen, dass der Herr Jesus gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst. Aber ich bin auch noch da. Und wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich. Nicht mein Kreuz, sein eigenes Kreuz, das in sein Leben hineingeordnet ist. Die letzten 40, 50 Jahre, die wir zusammen mit unserem Volk erleben durften, waren total ungewöhnliche Jahrzehnte. Das hat es in unserem Volk seit Adam und Eva oder seit dem Neandertaler, wie sie auch wollen, nie gegeben, dass wir so warme, gute Kleidung haben, so geheizte Wohnungen, so wunderbare Freizeitstätten, so viele Möglichkeiten des Urlaubs, so viele Medikamente, eine Gesundheitsfürsorge, ein tolles Schulsystem. Also unsere Großeltern würden staunen, in welcher Welt wir leben dürfen. Aber in dieser Welt ist dann umso schlimmer, wenn trotz der großartigen Krankenhäuser, trotz der Ärzte mit ihrem Können, trotz der Medikamente, eins von unseren Lieben den Weg in den Tod hineingehen muss, ins Sterben. Manchmal denke ich, vielleicht war es während des Kriegs etwas leichter, auch das schwere Los der Kriegerwitwen, aber in einer großen Gemeinschaft von Hunderttausenden das Gleiche tragen müssen, während jetzt immer wieder die Einzelfälle sind, der Schwere, ein behindertes Kind. Und warum uns? Und warum das Leid mit dem kranken Angehörigen? Der Apostel Paulus mit seinem Gefährten Barnabas ist am Ende der ersten Missionsreise, als sie Beschwerliches durchmachen mussten, Steinigungen, ausgestoßen, verlacht. Und als sie schließlich am Ende ankamen nach Derbe, hätten sie bloß noch einen Katzensprung gehabt. Zur Bruder Schäfer wird sie auf seiner Zurückreise erleben. Zum Ausgangspunkt Antiochien am Orontes. Aber sie haben gesagt, wir gehen nochmal zurück durch alle Orte, um ihnen zu sagen, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen, damit sie nicht irre werden. Der Apostel Paulus hat seinen Gemeinden eingeschärft, alle, die fromm leben wollen, in Christus Jesus, geborgen in Jesus, umgeben von seiner Hilfe, müssen Verfolgung leiden, müssen Not leiden, müssen in der Gemeinschaft mit ihrem Herrn. Christen geht es nicht besser als anderen. Also sich bewusst auf schwere Zeiten einstellen, auf schwierige Zeiten einstellen. Aber nun sind wir ja in einer besonderen Situation, schon rein durch die finanzielle Lage, in die die ganze Welt hineingekommen ist, in ein Chaos, dass kein Mensch recht begreifen kann, wie es eigentlich gekommen ist und was dahinter steht. Ich bin kein Volkswirt, ich kann es Ihnen heute Abend nicht zeigen, vielleicht gibt es klügere Leute, sicher gibt es das, die das sagen können. Aber mir geht es heute Abend drum. Das, was man so selten hört, dass wir uns bewusst in den nächsten Jahren wieder auf ganz schwierige Zeiten einstellen, wo wir froh sind, wenn wir ein Stück Trockenbrot haben. Und ich vermute, dass ich kein Schwarzmaler bin. Aber vorher muss ich etwas nachholen. Eins aus unserer Mitte hat mir gesagt, Sie haben da heute Morgen uns eine ganze Litanei verlesen von Gefährdungen im Glauben, von Verführungen, aber Sie haben so wenig gesagt, was man dagegen tun soll. Deshalb ein paar kleine Tipps. In einer Welt des Wohlstands, wo die Kaufhäuser bersten von Angeboten und täglich, ist bei Ihnen auch so, dass in der Zeitung Beilagen sind, von billigen Matratzen, Möbelhäuser und Kaufhaus Galeria und Tertier, mit wunderbaren Angeboten. Und das ist schwierig, gell, wenn die Enkel in die Schule kommen, die sagen, ich kann nicht den Schulranzen vom Bruder nehmen, die haben alle neue Ranzen. Gell. Wunderbar. Wir werden mit Angeboten überschüttet. Meine Mutter hat immer gesagt, man muss wissen, was man nicht braucht. Wenn man in ein Kaufhaus hineingeht, muss man wissen, gezielt, wozu gehe ich hin? Was brauche ich? Sonst komme ich heim mit drei wunderbaren Kochtöpfen, die man doch nie braucht und der Reis wird auch nie richtig weich. Und also, weil es eben im Angebot ist. Muss wissen, was ich nicht brauche. Ich hatte die schöne Aufgabe in den letzten Jahren, Haushalte aufzulösen von befreundeten Familien. Liebe Zeit, wie viel unnötiger Krimskrams. Wäre besser angelegt gewesen, das Geld in einem Missionswerk statt all diese Dinge zu kaufen. Und manche von Ihnen sind ähnlich in meinem Alter. Geht es uns doch so, dass man hofft, im Geburtstag kriegt man hoffentlich überhaupt nichts mehr geschenkt. Wir wissen gar nicht, wo man hin soll mit all den Dingen. Dass man angibt und sagt, ich weiß, ein schönes Missionswerk, wenn ihr was geben wollt, ist mir eine Freude, könnt ihr es dafür geben. Muss wissen, was man nicht braucht. Gegen den Geist der Betäubung, der Schläfrigkeit. Kleiner Hinweis, Ich möchte mich nicht drauf verlassen auf das, was gerade mich nötigt, dass meine Galle überläuft, meine Emotion. Sondern ich möchte lernen zu fragen, worüber ist mein Gott traurig? Und vielleicht fange ich da an bei mir selber, dass er bei mir traurig ist, bevor ich über andere denke, was die machen und wie können die und wie kommen die dazu. Worüber ist Gott traurig? Das ist der entscheidende Maßstab. Nicht, was uns nicht in den Strumpf passt, was unseren Gewohnheiten nicht entspricht, sondern was hätte Gott so gerne gehabt? Worauf wartet Gott? Dritte Frage, was kann man tun gegen die Entleerung des Christenglaubens? Wir leben in einer Christenheit, in der sehr viel die Rede ist von Engeln und Schutzengeln und Segen und von Gnade. Und wenig von Gerechtigkeit und dass Gott gerecht macht, dass er uns vom Zorn erlöst, überhaupt von Erlösung wenig die Rede, obwohl ich überzeugt bin, die Welt wartet darauf, dass wir von der Erlösung reden. Es ist eine große Sehnsucht in der Welt nach Erlösung. Und es wird immer seltener, dass von Jesus geredet wird. Das wird als bigott angesehen, fundamentalistisch. Wie viele Kirchengebete, fast eine Marotte, fangen an mit guter Gott. Natürlich hat Herr Jesus gesagt, wer ist gut? Gott allein ist gut, beim reichen Jüngling. Aber es kommt mir so gnädig vor, wenn da der Herr Pastor sagt, guter Gott. Heiliger Herr Jesus, du Erbarmer und Erlöser, die den Namen des Herrn Jesus anrufen an allen Orten, das war das Kennzeichen der Christenheit. Lassen Sie uns wieder viel nüchterner davon reden, was unser Erbarmer, unser Erlöser, unser Helfer Jesus Christus bei uns tut. In einer Welt, in der der Glaube verflacht wird, wenn man nicht von Jesus reden, dann können, wenn man von Gott redet, können auch die Muslime zustimmen. Es gehört zur Friedfertigkeit unserer Zeit, zum Abschmirgeln aller Kanten, aller Besonderheiten, dass so allgemein von Gott, von Religiosität gesprochen wird, vom Gott der Liebe. Der Gott der Liebe zeigt sich darin, so wie wir es früher im geistlichen Volkslied gesungen haben, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Nicht, dass er uns vor allem Schweren bewahrt. Er lässt mich erlösen, mich ab, dass ich nicht zum Teufel gehen muss. Also es gibt ein paar Hinweise, die ich Ihnen geben will. Was kann man tun, wenn ich bloß meinen Emotionen folge, in der Beurteilung der Weltlage? Ich habe mir angewöhnt, was früher auch nicht selbstverständlich war, doch in seriösen Zeitungen die Leitartikel zu lesen. Die sind meist von Fachleuten geschrieben. Schwierige Kost. Aber dass wir vom Oberflächlichen wegkommen und mal zum Kern der Probleme vorstoßen. Christen sollten sich die Mühe machen, in den Zeitungen nicht die billigen Meldungen zu lesen, was gerade passiert ist, sondern die Leitartikel, dass wir wirkliche Kriterien bekommen. Und wir sollten uns nicht herausfordern lassen, dass gesagt wird, du musst doch auch mal da mitmachen, komm, das ist ein gemeinsamer Gottesdienst mit Muslimen, ist doch ganz interessant, das musst du mal sehen, bevor du es beurteilst. Hedwig von Redern hat zu ihrer Zeit, die große Liederdichterin, geistliche Mutter, im Volk Gottes hat gesagt, natürlich kann es sein, dass der Herr Jesus mal von uns verlangt, dass wir in die Höhle der Löwen gehen, aber doch nicht aus Neugier. Also aufpassen, dass wir uns von anderen verlocken lassen, so in einen Sumpf der Gleichgültigkeit hineinzugehen. Und darf ich noch ein Letztes sagen, was mir wichtig ist. Helmut Mattis hat es in seinem letzten großen Artikel über die Evangelikalen draußen in Idea Spectrum auch erwähnt. Uns, denen der Glaube an Jesus Christus wichtig ist, überkommt manchmal die Gefahr, dass das, was wir sagen, arg aburteilend, arg richtend gesagt wird. Du hast nicht den rechten Glauben, das übertreibe ich mal. So steht es nicht in der Bibel. Die Engländer haben die gute Gewohnheit, dass sie fragen, zuerst, habe ich Sie recht verstanden? Nehme ich ein Beispiel. Wenn Sie meinen, auch die Muslime hätten den gleichen Gott wie ich, wenn der sagt, ja, so haben Sie mich verstanden, sagt, wie kommen Sie drauf? Meistens bei dieser ersten Rückfrage, ganz vornehm, kommen die anderen ins Stottern, weil sie auch bloß gefühlsmäßig reagieren. Lassen Sie uns nicht gleich sagen, du hast einen falschen Glauben, du bist auf dem falschen Weg, sondern wie kommst du denn dazu? Und lassen Sie uns damit rechnen, dass wir sagen dürfen, da sagen auch die Engländer, we agree that we disagree. Wir stimmen darin überein, dass wir unterschiedlich denken. Ganz vornehm, ich kann da nicht mit Ihnen gehen, vielleicht tut es Ihnen weh, aber ich denke in dieser Sache anders. Für mich ist Jesus der richtige Herr, der Einzige, der erlösen kann. Lassen Sie uns angewöhnen, in dem Streit der Meinung Position zu behalten, aber den nicht so scharfkantig zu bringen, dass der andere verletzt ist. Wir sind heute in einer Zeit, wo die Menschen auch sehr schnell verletzt sind. Und wenn wir sie für Jesus gewinnen wollen, für die Wahrheit, müssen wir aufpassen. Ich habe 40 Jahre lang gekämpft bis in die Synoden der EKD und manchmal denke ich, wenn ich vor dem Herrn Jesus stehen werde, wird er sagen, Rolf, das war ja lieb gemeint von dir, aber du hättest doch auch ein bisschen lieber sagen können. Einladender, werbender. Also ein paar Hinweise. Aber jetzt wollen wir zum Hauptthema kommen, sich bewusst auf schwierige Zeiten einzustellen. Ich hoffe, dass Sie gut gegessen haben, wie es in diesem Haus üblich ist, dass Sie einiges ertragen können, dass nicht auf nüchternen Magen das nehmen müssen. Auch wieder hier ein paar Leitsätze. Ich muss nicht verstehen und begreifen, wie das alles mit diesem Finanzchaos gekommen ist. Ihr habt mir ein paar Vorträge angehört von christlichen Finanzfachleuten. Ich weiß bis heute nicht. War das alles bloß heiße Luft, wie die großen Banken und Bankiers da geschafft haben? Oder war es wirklich Geld, das verbrannt wurde? Ich krieg's nicht raus. Das überlasse ich den Fachleuten. Ich muss es nicht verstehen, zu begreifen, was passiert ist. Es ist auch nicht nötig, dass ich verstehe, wer schuld daran ist. Die Christen sind immer gleich dabei und sagen, das war der Ackermann und der Merkel und wird sofort personalisiert, Schuldverteilung. Soll ich vielleicht an dieser Stelle sagen, ich war durch lange Jahre, ich war ja immer wieder in Ulm mit der Familie Merkel sehr verbunden, war mit der Frau Merkel in der Synode der EKD. Mit dem Herrn Adolf Merkel persönlich verbunden. Mich hat sehr betroffen gemacht, wie schnell Christen geurteilt haben. Ha, wenn einer hochpokert, wärst nicht hinaufgestiegen, wärst nicht heruntergefallen. So sieht man eben, wie es geschieht, wenn einer am Geld hängt. Oh nein. Der hätte selbst, wenn er große Schulden gehabt hätte, das leicht fertiggebracht, wenn er Ratiofarm oder sonst was verkauft hätte. Aber ihm ging es um 100.000 Arbeitsplätze. Und dass ihn ein Ministerpräsident, der ihm das Bundesverdienstkreuz gegeben hat, hochgeehrt, im Augenblick, da, wenn er Finanzen gebraucht hätte, zum Nachschießen im Stich gelassen hat. Und die ganze Nation und die Journalisten mit Zeigefingern auf ihn gezeigt haben, haha, er hat sich verrannt. Selbst Christen, und Adolf Merkel war ein Christ, können daran zerbrechen, wenn man ihnen die Ehre nimmt. Nichts Geld, die Ehre. Da sind wir empfindlich. Und das, was seine Frau gesagt hat, was dann in Idea kam, er konnte einfach nicht mehr. Nicht wegen Geld, sondern weil man ihn fertig gemacht hat. Aber das hängt mit dem zusammen, ich brauche nicht nach Schuldigen zu suchen. Ich brauche auch nicht versuchen, Lösungen zu finden, wie man aus der Misere herauskommt. Aber ich muss mich einstellen als verantwortlicher Christ auf schwierige Zeiten. Was heißt das? Es werden, das ist das Erste, was ich weitergeben will, garantiert, wie wir das schon oft erlebt haben, in Zeiten der finanziellen Misere, Rattenfänger mit Schalmeienklängen auftreten, sich als Messiasse ausgeben, dass sie fähig sind, uns herauszuführen aus der Misere. Im Jahr 1932 ist damals mein junger Vater, 29 Jahre alt, Volkswirt, junger Christ, gebeten worden von den deutschen YMCAs, den deutschen CVJMs in Amerika, gab es eine große Zahl von deutschen CVJMs, deutschsprachigen, einen Beitrag zu schreiben, warum ich Adolf Hitler ablehne. Der Artikel ist erschienen im Dezember 1932, 4 Wochen vor der Machtübernahme von Adolf Hitler. Und ist nachher meinem Vater entscheidend ins Wachs gedrückt worden, deshalb ist er nicht Beamter geworden. Und da stand nicht drin, wegen seinen politischen oder wirtschaftlichen Anschauungen, sondern im Grunde genommen steht dieser Satz drin, weil sich Adolf Hitler als ein Messias ausgibt, der den armen Menschen für Brot sorgt. Armes Volk. War mir interessant, dass mein Vater als Christ gespürt hat, in finanzieller Misere kommen die Rattenfänger, die uns politisch verführen wollen, die versprechen, we can, wir schaffen's. Ich bring's fertig. Lassen Sie uns hellhörig sein. Die Parolen Winston Churchill, das war ein Christ in England, hat 1940 seinem Volk gesagt, wir müssen uns einstellen auf eine Zeit mit Schweiß, Blut und Tränen. Das war noch ein Premierminister, der nicht gesagt hat, wir schaffen's, sondern es werden harte Zeiten kommen. Wir müssen miteinander durch, wenn es überhaupt geht. Aufpassen, dass nicht Rattenfänger unser Herz gewinnen, unsere Seele, und dass wir ihnen vertrauen, Menschen vertrauen. Zweites, was ich lernen möchte beim sich einstellen auf schwierigen Zeiten. Wir haben ja das Generalthema Durchblick im Zeitgeschehen, deshalb entschuldigen Sie, wenn ich auf solche Themen komme. Wir müssen uns klar machen, dass schwierige Zeiten beinahe der Normalfall waren in der Geschichte der Menschheit. Wie furchtbar schwierig war es fürs Volk Israel, die 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre. Gott hat den Felsen geöffnet fürs Wasser und es gab täglich das Manna. Aber Sie wissen, dass uns berichtet ist, das Volk murrte, denn sie sprachen, uns ekelt vor dieser Speise. Wir haben satt täglich das Manna. Wir sehnen uns wieder nach den Fischen und dem Knoblauch, den wir in Ägypten hatten. So steht es in der Bibel. Essensfrage war immer eine ganz wichtige Frage. Der Elia am Bach kriegt 3 Jahre Dürre. Der König Ahab zieht mit seinem Hofmeister Obadja durchs Land, dass er ein Stückchen Wiese findet. Heu für die paar übrig gebliebenen Pferde. Hungersnot war Normalfall. Nach dem 30-jährigen Krieg, wir können uns kaum vorstellen, wie verheert unser Deutschland war, mit ihm ganz Europa. Die große Hungersnot von 1816, 1817. Wenn die Menschen in die Wälder gingen und Borke von den Bäumen abschälten, zermahlen haben, um es in die bisschen Mehl hineinzugeben. Hungerzeiten. Und viele von uns haben es erlebt in dem Krieg und vor allem nach dem Krieg. Ich will es nicht vergessen. Ich stünde wahrscheinlich nicht hier, wenn es nicht die Hoferspeisung gegeben hätte für uns armselige Schüler, die Schülerspeisung. Und aus Blechdosen haben wir die beinahe schon geronnene Suppe gegessen und den Brei, aber wir waren froh, dass wir was zum Essen bekamen. Hungerzeiten. Das Normalfall in der Geschichte eigentlich gewesen, dass es sehr eng zuging. Ich habe in den letzten Wochen so ein bisschen in der Familiengeschichte gegraben. Mir war das nicht mehr bewusst, dass noch bis 1938 Arbeitslose gab. Meine Mutter schreibt in einem Brief von 38, wenn ich den schweren Wäschekorb von der Wäsche unten von der Waschküche oben auf den Dachboden bringen will, schaue ich auf der Straße, ob ich nicht einen Arbeitslosen finde. Noch 38, das war mir gar nicht mehr bewusst. Ich habe gemeint, der Hitler hätte 33, 34 sofort die Arbeitslosigkeit beseitigt. Und er ist froh, wenn er von mir ein Stück Brot bekommt. Hungerzeiten. Man musste im Jahr 38 anstehen, um Fleisch zu bekommen. Meine Mutter schreibt ihrer Mutter nach Hülden, wir sind dankbar für dein Paket mit dem Kraut und mit dem wunderbaren Fleisch. Wir bekommen keins. 38, als es noch keine Bezugsscheine gab. Also, wir müssen mal wieder graben, um zu sehen, durch wie viele Hungerzeiten unser Volk vor uns und in unserer Zeit gegangen ist. In der Familie Eisler, bei meinen Verwandten, haben sie gern vor dem Essen gesungen, wenn wir von Tag zu Tag, was da ist, überschlagen und rechnen dann die Menge, so sind wir im Gedränge, doch wenn wir im Vertrauen Gott auf die Hände schauen, so nähret aller Wegen uns ein geheimer Segen. Wie dieses mag geschehen, das mag man nicht verstehen. Jedoch man merkt am Ende, es ging durch Gottes Hände. Ein Lied von Hiller, das der zu seinen Zeiten gedichtet hat. Wenn wir von Tag zu Tag, was da ist, überschlagen und rechnen weg, so sind wir im Gedränge. Notzeiten. Wir haben zu Hause gesungen. Gibt frische, rote Wangen, auch bei geringem Mahl. Wenn ich es jetzt zu Hause singe, denkt meine Frau immer, ich würde ihr Sauerkraut oder was sie gerade auf den Tisch bringt, kritisieren, dass das ein geringes Mahl ist. Nein, aus Erinnerung an die Zeiten gibt frische rote Wangen auch bei geringem Mahl. Wir müssen sehen, dass wir aus ganz ungewöhnlichen Zeiten kommen und wir können Gott dankbar sein für alles, was möglich war, Kleidung, Erlebnisse, Reisen, Freizeiten, alles, was uns Gott geschenkt hat, bis hin zu den reich gedeckten Tischen. Aber jetzt kommen wir zu dem Bibelwort. Wir sind ja in einem Bibeltext, Hebräer 13. Was müssen das für Zeiten gewesen sein, wo der Apostel des Hebräerbriefs schreibt im Kapitel 10, ihr habt, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet einen großen Kampf des Leidens. Kapitel 10, Vers 32. Indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid. Zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, denen es so erging. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Müsst ihr zweimal lesen, den Raub eurer Güter, den ihr Sachen weggenommen, geklaut den Christen, brutal weggenommen. Und ihr habt nicht gesagt, ach ja, gut, wenn es sein muss, dann wollen wir nicht rebellieren. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet und wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Was müssen die für schwierige Zeiten durchgemacht haben? Und denen schreibt dieser Apostel des Hebräerbriefs dann im Kapitel 13, seid nicht geldgierig. Gerade eben hast du doch gesagt, die haben den Raub der Güter mit Freuden erduldet. Und ja, weil das nach wie vor bleibt bei uns. Von uns Schwaben sagt man, wir könnten so schlecht schwimmen, weil wir nicht so machen können, sondern immer bloß so. Gell? Also, das ist uns angeboren, vielleicht nicht bloß den Schwaben. Ich möchte was haben. Wir merken es doch schon bei den kleinen Kindern. Wenn man sagt, jetzt kommt zum Essen, leg dein Spielzeug weg. Nein, das gehört mir. Ich behalte es. Und so hat das Geld eine Faszination, selbst denen, die den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet haben, dann werden umso mehr die neue Währung, die neuen Pfennige, die man hat, wichtig. Dann möchte ich wenigstens das noch ein bisschen auf die Kante legen und nochmal neu anfangen. Also seid nicht geldgierig, lasst euch genügen an dem, was da ist, denn der Herr hat gesagt, Josua 1, Vers 5, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen, so können auch wir getrost sagen, Psalm 118, 6, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Es hat mich verwundert, weshalb hier plötzlich zwei Bibelzitate kommen. Hätte ja genügt, dass der Apostel sagt, ich erzähle euch, wie es im Volk Israel mitten in der Wüste ging, dass die Manna hatten und der Elia am Bach Krit gespeist wurde von den Raben. Und ich erzähle euch, wie es dem Volk Gottes selbst in der Gefangenschaft ging. Er hätte, so wie wir Geschichten erzählen, wenn wir von Tag zu Tag, was da ist, überschlagen, dass wir frische rote Wangen bekommen, auch beim geringen Mahl, hätte ja Lebensberichte bringen können. Nein, er bringt Bibelworte. Wir müssen uns angewöhnen, wieder zu wissen, das Wort Gottes hat eine ganz besondere Würde, das Wort Gottes hat eine besondere Kraft, das ist besser als jede menschliche Argumentation. Nicht umsonst beginnt der Schöpfungsbericht, dass mitten in das Tohuwabohu hinein die Erde wüst und leer war und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wenn er spricht, so geschieht's. Nicht wenn er zupackt, wer spricht. Im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort aufgenommen im hohen priesterlichen Gebet vom Herrn Jesus. Du hast mir dein Wort gegeben und ich habe es weitergegeben den Menschen, die du mir anvertraut hast. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Nicht wir Apostel haben manches Schöne ausgedacht und es gibt christliche Traditionen und es gibt gute Bücher, da werden sie, dein Wort. Wenn Martin Luther gesagt hat, das Wort sie sollen lassen stehen und kein Dank dazu haben. Du musst das Wort, ein Wort, ist entscheidend. Unser lieber Bruder Gerhard Meyer, der einige Jahre Landesbischof war, hat uns darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, selbst der Kirchentag, der sonst nicht so stark mit der Bibel hat, wenn der eine Losung will, ein Motto, bis heute, durch all die Jahrzehnte, alle zwei Jahre, da sind die besten Medienfachleute dran, zu überlegen, wie man ein packendes Motto findet. Und jedes Mal ist ein Bibelwort. Weil es nichts Großartigeres, Faszinierendes, Packenderes gibt als ein Bibelwort. Im Wort ist Kraft. Und deshalb hat der Schreiber des Hebräerbriefs, ich denke mir, der hat gesagt, wie kann ich jetzt die trösten? Geldgier und sie hatten den Raub der Güter. Jetzt sage ich Ihnen zwei Bibelworte. Das Wort, das Mose dem Josua gesagt hat, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig, das gilt. Und dann kommt Psalm 118. Wenn ich recht sehe, hat Bruder Schäfer am letzten Sonntag Teile aus Psalm 118 in seinem Gottesdienst ausgelegt. Das ist ja der Psalm, mit dem Jesus ins Leiden hineingeht. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Von allen Seiten umgeben sie mich. Sie wollen mich fertig machen, aber der Herr ist auch noch da. Ich lese Ihnen gerade noch mal so ein paar Verse aus Psalm 118. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Jesus hat zu Pilatus gesagt, ja, ich bin ein König. Sie nicht gefürchtet vor dem Herodes, vor dem Pilatus, vor dem Kommando, das ihn fangen wollte. Was können wir Menschen tun? In der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Erfüllt, indem Jesus, der im Garten Gethsemane zum Vater betet, in seiner Angst und der Schweiß über die Stirn gelaufen ist wie Blutstropfen. Und es kam ein Engel und stärkte ihn. In der Angst rief ich den Herrn an. Der Jesus hat es erlebt, die Wahrheit dieses Wortes, vorgekerbt im Psalm 118. Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Ich werde herabsehen auf meine Feinde. Als Jesus am Kreuz hängt, da unten sind seine Feinde, die spotten, ist der Gottes Sohn. Ich werde herabsehen und bei dem Schächer neben mir kommt die Erkenntnis durch, das ist ein frommer Mensch, der hat nichts Böses getan. Bei dem Hauptmann unter dem Kreuz ist ein frommer Mensch und Gottes Sohn gewesen. Von allen Seiten umgeben sie mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Es ist gut auf den Herrn vertrauen, sich nicht verlassen auf Fürsten Pilatus, Herodes. Der Herr ist meine Macht, mein Psalm, mein Heil. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das hat Jesus mit den Jüngern gebetet. Der Psalm 118 war der Lobgesang, mit dem hat man das Passamahl abgeschlossen. Aber als ein paar Stunden später die Jünger stiften gingen vor Angst, da war alles vergessen. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir, ich fürchte mich nicht. Nur bei Jesus. Er hat im Wort gelebt. Der große Kirchenpräsident Betzel von Bayern hat gesagt, Jesus, das fleischgewordene Wort, hat sich in den Buchstaben der Schrift hineingezwungen, auf das er alles erfüllte. So wichtig ist das Wort. Vorkerbung, in dem hat Jesus gelebt. Du hast mir dein Wort gegeben. Ich habe dein Wort gehalten. Ich habe dein Wort weitergegeben. Und dieses heilige von Jesus so groß herausgestellte Wort aus Psalm 118, das bringt der Apostel des Hebräerbriefs. Wir können getrost uns darauf verlassen, das ist in Jesus bewährt. Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Wir waren zu Hause 5 Brüder, nachher kam noch eine Schwester, die hat es gut gehabt. Wir konnten kochen, wir konnten einkaufen, alles. Die musste nichts mehr machen. Aber wir 5 haben unheimlich viel gestritten. Andere Freunde haben gesagt, Diamanten reiben sich aneinander, aber meine Mutter hat drunter gelitten, wie wir furchtbar immer Streit hatten. Gekämpft richtig. Hat uns zwar ein bisschen lebenstüchtig gemacht, aber es war nicht schön. Und da ließ mich meine Mutter ein großes Schild malen, riesengroß, lateinisch, puri est leti, Bube sei da fröhlich. Und so würde ich Ihnen raten, machen Sie ein großes Schild in den kommenden Jahren. Der Herr ist mein Helfer. Darum will ich mich nicht fürchten. Was können wir Menschen tun? Sie müssen sich's einkerben. Nehmen Sie es auf einen Zettel, schreiben Sie es in die Tasche, am besten in den Geldbeutel, wenn nachher so wenig drin ist, wenn unser Geld vollends den Wert verliert. Der Herr ist mein Helfer. Der kann auch aus wenigem etwas machen. Ich rechne mit dem lebendigen Gott, der von Volk Israel angefangen, über den Elia bis in Notzeiten hinein seine Leute durchgebracht hat. Ach, wie viel Wunder können uns unsere Christenbrüder erzählen von den Hungerlagern, wie uns Herr ihnen durchgeholfen hat in schwierigsten Zeiten. Können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Das Wort ist wichtig. Wird da jetzt eigentlich mit Kanonen gegen Spatzen geschossen? Es geht doch um eine finanziell schwierige Zeit, um Notzeiten, Hungerzeiten, Verfolgungszeiten. Und jetzt kommt ganz schwergewichtig. Der Josua hat erfahren, dass der Herr ihm sagte, ich bin auch noch da, ich bin dein Helfer. Und der Herr Jesus hat die Wahrheit erlebt, Gott ist auch noch da. Ihm kann ich mich anbefehlen in der größten Not. Deine Hände befehle ich meinen Geist. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Wird hier mit Kanonen gegen Spatzen geschossen? Passt das überhaupt zusammen? Nein. Wenn es ums Essen geht, geht es um elementarste Fragen. Der Teufel hat gewusst, bei der Versuchung, nachdem Jesus 4 Wochen gefastet hatte, hungerte ihn. Und hat der Teufel nicht gesagt, ich weiß in Tiberias ein paar schicke Nachtlokale, das wäre doch auch was für dich. Oder sonst eine Versuchung, sondern Brot. Bitte, wenn du der Sohn Gottes bist, hier, du kannst aus den Felsen knuspriges Bauernbrot machen. Läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Kann das eine Versuchung sein? Kann das was Teuflisches sein? Der Teufel kann, der weiß, wo er mit seinen Schalmeierklängen uns verlocken kann. Der Jesus hat gewusst, warum er uns gelehrt hat, dass wir Gott bitten sollen, unser täglich Brot gib uns heute, die Ration, die wir heute brauchen. Der Jesus hat das erlebt, wie das ist am Kreuz, mich dürstet. Bei den elementarsten Lebensbedürfnissen können wir ins Schleudern kommen. Es ist tröstlich, dass das von unserem Heiland auch erzählt wird. 1932 hat Reichswartpfarrer Erich Stange, der Reichsleiter der evangelischen Jugend der deutschen CVJMs, eine Losung ausgegeben. Wir müssen junge Menschen bereit machen zum Leiden, wurde damals verlacht. Und die CVJMs, die es ernst genommen haben, dass nachher so viele aus ihren Reihen in Russland geblieben sind, auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs, im Herrn geborgen, wenn ich an meinen Cousin Heinz Stöffler denke, die letzte Meldung, grüßt meine Eltern, ich sterbe zuversichtlich. Der war bereit gemacht zum Leiden, dass er nicht gesagt hat, wo ist jetzt Gott? Ich denke, es gehört zum Durchblick durchs Zeitgeschehen, dass wir viel mehr in unseren Gemeinden uns überlegen müssten, nicht wie können wir die Wirtschaft wieder ankurbeln, das sollen andere machen. Aber wie können wir helfen, dass Menschen nicht irre werden, wenn wir in Zeiten geringer Dinge hineinkommen? Wenn wir unsere Gemeindehäuser nicht mehr so heizen können wie bisher, wenn wir manche unserer kirchlichen Gebäude verkaufen müssen, weil wir nicht mehr durchkommen, wenn wir sagen, Entschuldigung, ich kann kein Opfer geben, mir reicht selber nicht mehr. Also bereit machen für geringe Zeiten. Lasst euch genügen an dem, was da ist. Ich wundere mich immer. Wird von unseren Vorfahren Kullen in Hülpen erzählt, vom Hungerjahr 1817, dass die Frau des Schulmeisters gesagt hat zu ihrem Mann, jetzt habe ich selbst den letzten Brotlaib angeschnitten, ich kann den vielen Bettlern, die kommen, nicht noch etwas vom letzten Brot abgeben. Dann hat er zu ihr gesagt, ja, so machst du's. Und dann wird in der Ewigkeit gesagt werden, die Schulmeisterin von Hilden hat ihr Tür zugemacht vor den Bettlern, die hungrig waren. Dann hat sie schnell vom letzten Brotleib runtergesäbelt und erlebt, dass Gott sie nicht hungrig sein ließ. Und ich komme ja aus Korntal, in dem wir seit 14 Jahren leben dürfen. In allerschlimmsten Zeiten, als eine grenzenlose Armut in unserem ganzen Volk da war, da hat genau die Brüdergemeinde Korntal begonnen und hat als erstes angefangen, ein Rettungshaus für Straßenkinder zu bauen, als die Leute noch in Erdhütten lebten, weil sie abgeben wollten und gemerkt haben, unser Herr lässt uns nicht hängen. Der Herr ist auch noch da. Ich denke immer wieder, wenn solche Zeiten kommen, wo wir äußerlich gesehen ins Gedränge kommen, gibt es auch Zeiten der größten Erfahrungen mit dem lebendigen Gott. Wissen Sie, wann die größte Männererweckung war, Evangelisation, im 20. Jahrhundert? In den Kriegsgefangenenlagern nach 1945, in der Not, der Hungerlager, da haben Menschen Gott begegnet, den Herrn Jesus gefunden. Und deshalb will ich gespannt sein darauf. Das, was der Apostel des Hebräerbriefs sagt, Leute, lasst euch genügen an dem, was seid nicht geldgierig, aber lasst das für euch gelten, der Herr ist auch noch da, so wie es der Josua erlebt hat. Wie es unser Herr Jesus bestätigt hat, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was können wir Menschen tun? Lieber Heiland Jesus Christus, wenn du uns in solche Bewährungszeiten wirklich hineinführst, dann lass uns darin den Halt finden. Wir können es ja kaum uns vorstellen, wie das sein soll. Uns ist bange, aber dein Wort sagt, wir sollen uns nicht fürchten. Wir sollen einmal hineingehen und erwarten, was du tun kannst, auch in schwierigsten Zeiten. Und lass uns diese Gewissheit auch weitergeben, den Menschen, mit denen wir zusammen sind, auch in unseren Gemeinden, dass uns nicht bange wird, wenn schwierige Zeiten kommen. Danke, dass du uns so viel Reichtum, so viel gute Erfahrungen, so gute Zeiten, gnädige Zeiten geschenkt hast mit all dem, was an Gesundheitsfürsorge da war und an Schulen und an Reisemöglichkeiten und an Häusern und an Kleidung. Jetzt bleib du bei uns. Amen. Ich darf noch zwei Dinge sagen. Entschuldigung, wir haben noch drei Minuten Zeit. In meinem Freundeskreis, in der Familie, vermögender junger Mann, junger Pfarrer, er hat das getan, was in den Sprüchen steht, man hat das getan, hat nicht beherzigt. Er ist Bürger geworden für Christengemeinden in Estland, die für die Pfarrerausbildung meinten, ein Grundstück anschaffen zu können und damit Geld zu machen, und ist Betrügern in die Hand gefallen. Und das ganze Vermögen vom Vater her ererbt, Vermögen der Geschwister, sein Geld, ist kaputt, weg. Er hat gebürgt. Ich habe ihn gefragt, sag mal, wie kannst du das ertragen? Da hat er geschluckt, aber die Frau hat gesagt, wir sind so frei geworden und ganz abhängig vom Herrn Jesus, seitdem das Geld weg ist. Sehen Sie, das ist den Raub der Güter mit Freuden erduldet. Das gibt's. Und das andere habe ich bei meinem Großvater erlebt. Der war Kaufmann, hat sich durchgekämpft, schönes Geschäft gehabt, Eisenwarenhandlung, Spezialhandlung. Das erste Vermögen, das er angesammelt hat für seine Kinder, in der Inflation, in der Weltwirtschaftskrise kaputt gegangen. Dann hat er wieder gesammelt, karg gelebt, durch Lastenausgleich und durch unsere neue Finanzordnung, Einführung der D-Mark, zweites Lastenausgleich, alles zweite verloren. Der ist im Alter, wie man früher sagte, verkalkt, heute würde man wahrscheinlich sagen, dement geworden. Und die Brüder in der Hanischen Stunde in Weilheim haben gesagt, er sagte eigentlich immer das Gleiche, nämlich nur was du dem Himmel lebst, dir an Schätzen, dort erstrebst, das ist Gewinn. Dass ein Kaufmann, der mit Geld rechnet, der froh war, dass er was hatte, das war das Letzte, was bei ihm geblieben ist. Nur was du dem Himmel lebst, dir an Schätzen dort erstrebst, das ist Gewinn.